Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast mit Quick and Dirty bei meinsportpodcast.de.
Ja, hallo, guten Abend. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem Spiel gegen die Hertha aus Berlin. 96 gewinnt tatsächlich nicht, sondern verliert mit 0:3. 1,58 zu 1,09 Expected Goals, 21:9 Torschüsse, 15:0 Ecken, aber wir nehmen nichts mit. Ja, das kann ich mir nicht erklären. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber meine Mitstreiter, die werden das mit Sicherheit mir erklären können. Ich hoffe es jedenfalls. Vielleicht erarbeiten wir es uns auch einfach mal zusammen hier kurz. Denn noch dabei ist der liebe Dennis. Hallo Dennis.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Schönen guten Abend an euch da draußen, die ihr euch das jetzt trotzdem noch anhört. Das ist ja auch ein bisschen hier eine gemeinsame Therapiesitzung. Ja, schade. Nee, bin fassungslos. Habe gerade nicht so richtig viel Erklärung dafür. Könnte tatsächlich einfach nur noch kotzen. So eine Scheiße. Unverdient.
Ätzend. Kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Ja, und zum ersten Mal beim Quick and Dirty mal dabei und dann gleich nach so einem Spiel ist der liebe Ferdi. Hallo Ferdi. Servus.
Servus Olaf. Ja, ich hätte mir echt gerne einen besseren Anlass für meine Quick and Dirty Premiere ausgesucht, weil was ein Scheißspiel. Also, ja, ich möchte das Wichtigste mal vorweggreifen, damit wir danach über das Sportliche reden können. So der Person im Berliner Block, die notverarztet wurde, einmal alles Gute. Und ich hoffe, dass es da irgendwann bessere Neuigkeiten gibt. Und war irgendwie ein Scheißabend. Abseits des Platzes und dann halt auch auf dem Platz.
Ja, das den Wünschen kann ich mich erstmal nur anschließen. Wir hoffen natürlich, dass das ja irgendwie dann doch noch halbwegs glimpflich ausgegangen ist. Wir haben bis jetzt noch keine Informationen. Der Support wurde ja eingestellt und es gab zwischendurch mal Applaus aus dem Berliner Block. Habe ich mal gehört, das klang vielleicht schon so, als wenn es da zumindest Hoffnung gab. Wie gesagt, wir drücken die Daumen, mal schauen. Zum Spiel selber. Wir haben irgendwie zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Ich habe die Statistiken eben schon zitiert oder zumindest so die wichtigsten Statistiken. Ein Spiel, das 96 überhaupt nicht hätte verlieren müssen. In der ersten Halbzeit sah noch alles ganz gut aus. Ich fand das ein sehr ordentliches Spiel in der ersten Halbzeit. Wir haben eine Hertha gesehen, die das gemacht hat, was wir eigentlich erwartet haben gegen dieselbe Mannschaft von 96, die wir auch schon in den letzten Spielen als Startelf gesehen haben. Es gab entgegen der Erwartungen von der ein oder anderen Zeitung, nenne ich mal so, keinerlei Wechsel in der Startelf. Und eigentlich lief es so, wie man es eigentlich auch schon in den letzten Spielen gesehen hat. 96 hatte das Spiel weitestgehend im Griff. Die Hertha hat am Anfang, finde ich, noch relativ hoch gepresst, haben sich dann aber, glaube ich, sukzessive mal so ein bisschen weiter zurückgezogen. Ferdi, du magst mich gerne korrigieren, wenn ich da so ein bisschen falsch liege, aber es sah für mich so aus. Und 96 hat sich durchaus ein paar Chancen erarbeitet. Es ging gleich in der 9. los mit einer Chance für Rochel, der, finde ich, auch bis zu seiner späteren Auswechslung, die ich auch nicht so ganz verstanden habe, ehrlicherweise, da müssen wir dann später vielleicht auch nochmal drüber reden, ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Und es gab auch eigentlich dann auch im weiteren Verlauf der Halbzeit dann noch eine weitere Chance von ich glaube, Gita war es, der da, oder war es Leopold, der nach so einem Tomiak-Kopfball, der nach innen gespielt wird, so in Richtung Elfmeterpunkt mehr oder weniger, dann an dem Winkler an dem Berliner auf der Linie scheitert. Dennis, zur Halbzeit, denke ich mal, warst auch du noch ganz guter Hoffnung, weil es sah echt nicht danach aus, als würde da noch irgendwas schiefgehen. Oder war das bei dir dann irgendwie anders?
Nein, auf gar keinen Fall. Und ich muss dir widersprechen, lieber Olaf. Ich finde, nach der ersten Halbzeit muss man ganz klar sagen, wir hätten dieses Spiel auf gar keinen Fall verlieren dürfen. Wir hätten es gewinnen müssen. Es war eine fantastische erste Halbzeit. Wir haben bloß die Bude nicht gemacht. Das müssen wir uns wirklich vorwerfen. Aber ansonsten, finde ich, waren wir drückend überlegen. Und bis auf, glaube ich, die 21. Minute hatte die Hertha überhaupt gar nichts vom Spiel. Und es ist auch das, wir haben die so beherrscht, dass ich gesagt habe, okay, ist blöd gelaufen, aber jetzt nach der Halbzeit, da geht es aber richtig los. Das habe ich nicht erwartet. Definitiv nicht.
Nee, wir hatten ja sogar drei Chancen. Ich habe ja noch eine unterschlagen, nicht? Also die von Rochelt. Dann hatte Rochelt noch hätte fast eine Vorlage gegeben in der 9. Minute. Da gab es eine Flanke, die bei Pichler landet und der Berliner Torwart holt den klasse raus. Ferdi, wie war so denn deine Gefühlslage nach der ersten Halbzeit? Hast du da schon Sorgen gehabt oder hast du gedacht, das wird heute tatsächlich ein von uns allen ja prognostizierter Sieg?
Sorgen nicht, aber im Hinterkopf war immer so ein bisschen die Angst, dass dieses ausgerechnet gegen Leitl spielen wird. Weil Leitl hat genau das Spiel bekommen, was er wollte. Die konnten sich hinten reinparken, die müssen nichts fürs Spiel tun. Und wir haben in der Folge am Donnerstag ja schon viel drüber geredet, was Leitl vielleicht nicht kann. Was aber halt schon kann, ist einen tiefen Abwehrblock organisieren, auf Konter warten, auf Fehler warten. Und das hat er heute halt bekommen. Und das Spiel kann trotzdem ganz anders laufen, wenn wir einfach eine von unseren 4, 5 sehr, sehr guten Chancen nutzen. Aber klar, das ist einfach die Gefahr, die dann das System Christian Tietz auch mit sich bringt. Ich glaube, wir wussten alle, dass diese Niederlagen kommen werden, wo wir vorne unsere Chancen nicht nutzen, wo wir eigentlich überlegen sind und dann irgendwie in doofe Konter laufen. Dass es halt jetzt ausgerechnet in einem Flutlichtspiel gegen die Hertha passiert, ist dann irgendwie besonders bitter, besonders scheiße gelaufen. Aber insofern, ja, habe ich mir keine Sorgen gemacht, aber ich glaube, es ist das, die Art von Niederlagen, die uns mit dem Fußball von Christian Tietz, den ich immer noch genauso befürworte, die uns einfach ein paar Mal in der Saison passieren wird. Weil wenn wir verlieren, dann verlieren wir nicht hochverdient, weil wir dominiert werden, sondern dann verlieren wir, weil es scheiße läuft und weil wir unsere Chancen nicht nutzen und hinten Konter kriegen.
Ja. Es ist in der ersten Halbzeit für uns scheiße gelaufen, weil wir die Chancen, die wir hatten, nicht reingemacht haben. Wir sprechen eigentlich über zwei Spiele heute, muss ich ehrlich sagen. Also wir sprechen über 45 Minuten, wo wir sagen, Mensch, ja, gut, okay, Chancen nicht gemacht, aber eigentlich können wir ein paar Leute hervorheben. Rochelt, ich finde auch Aseko hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht heute. Abwehr stand eigentlich sicher. Und dann haben wir ein weiteres Spiel gesehen in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, da ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht schon der Knackpunkt war. Also, Schakrun kam rein für Rochelt. Ich fand Rochelt bis dahin eigentlich, würde ich sagen, den besten Spieler auf dem Platz. Und ich weiß nicht, verletzt war er angeblich auch nicht. Also Kommentatoren haben dann später noch gesagt, war keine verletzungsbedingte Auswechslung. Dennis, wenn man Schakrun bringt für Rochelt, was möchte man damit eventuell erreichen? Vielleicht kann Ferdi sich da auch gleich noch anschließen. Mhm. Das würde ich jetzt gerne mal von euch erstmal wissen. Mhm. Ich habe mir das jedenfalls nicht so erklären können. Also vielleicht ist Schakrun ein bisschen dynamischer, ein bisschen wuseliger. Mhm. Aber ich meine, dass der Stecker da schon so halb rausgezogen wurde, so ein bisschen aus dem Spiel.
Ja, also es hat mich auch erst gewundert, wenn ich so drüber nachdenke, weil Rochelt war tatsächlich gut im Spiel und ich fand auch das, was Rochelt normalerweise sonst nicht so gut macht, nämlich diese 1-gegen-1-Situation zu lösen, die hat er in der ersten Halbzeit ein paar Mal eigentlich ganz gut gemacht. Also dass er da an Spielern an der Außenlinie vorbei ist und so, da fand ich, das war schon okay. Der hat, ist natürlich auch echt viel Kilometer gegangen. Der ist immer vorne drauf gegangen und so weiter. Vielleicht war da auch der Akku ein bisschen leer. Und Schakun ist natürlich ein anderer Spieler. Da wird Ferdi gleich vielleicht noch mal ein bisschen analytischer was zu sagen können. Aber der ist natürlich, der dribbelt halt immer an. Der geht immer drauf. Der will immer das 1 gegen 1 und der geht auch vorbei. Und da hast du natürlich gerade, wenn du so einen tiefstehenden Gegner hast, ist das vielleicht gar nicht verkehrt, jemanden wie Schakun drauf zu haben, der dann eben versucht, in den Strafraum zu gehen und nochmal am Gegner vorbeizugehen. Wäre meine Erklärung.
Ja, Ferdi, kannst du das ergänzen?
Ich würde mich da Dennis anschließen. Und ich war beim Wechsel sehr zwiegespalten, weil vom Spielertyp her habe ich ihn schon verstanden. Weil Schakun ist eben genau dieser wuselige Spieler. Olaf, du hast es, finde ich, sehr schön beschrieben. Der finde ich, schon Gold wert ist, wenn du genau auf so einen tiefen Abwehrblock triffst. Die Hertha hat ja wirklich das Zentrum komplett dicht gemacht, die haben hinten komplett dicht gemacht und so die wenigen Situationen, die sich für uns ergeben haben, waren wirklich so diese 1-gegen-1-Duelle auf den Außen, die Rochelt auch übrigens gut genutzt hat, finde ich. Aber genau das ist schon auch ein Spiel, das prädestiniert für einen Hussi Schakrun ist, weil der sich eben wirklich traut, immer anzudribbeln. Und ich fand den in der zweiten Hälfte schon auch auffällig. Der war jetzt nicht unbedingt immer glücklich in seinen Aktionen, aber der hat genau dieses Element auch auf den Platz gebracht. Deswegen habe ich schon verstanden, dass du bei dieser Art von Spielen einen Hussi Schakun bringst. Ich fand es aber trotzdem auch unglücklich, weil Rochelt einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und ich bin wirklich jemand, der Yannick Rochelt viel kritisiert hat und der nicht sein größter Fan ist. Aber er hat es heute sehr gut gemacht und er ist trotzdem genau in diese 1-gegen-1-Duelle gegangen. Er hat damit Gefahr kreiert. Deswegen, ich habe es verstanden, weil Hussi Schakun auf rechts bringen, hat gegen, ich glaube, gegen Cottbus war es auch nicht so richtig funktioniert. Deswegen glaube ich auch, Titz wollte einfach Hussi Schakrun auf den Platz bringen und Yannick Rochelt war halt dann einfach so ein bisschen das Bauernopfer, weil der auf seiner Position gespielt hat. Aber ja, trotzdem so einen der besten Spieler nach 45 Minuten rausnehmen, ist ein bisschen unglücklich und wenn du am Ende dann 3-0 verlierst, sieht es natürlich auch doof aus. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich unser Spiel auf Linksaußen entschieden hat, weil wir hatten einen sehr guten und auffälligen Rochelt in den ersten 45 Minuten und wir hatten auch einen immer noch sehr auffälligen und ein bisschen glücklosen Schakrun in den zweiten 45 Minuten.
Da würde ich dir zustimmen, da muss ich jetzt aber tatsächlich auch mal ein bisschen dirty werden, weil ich muss ehrlich gestehen, dass ich eigentlich auch eher erwartet hätte, dass sich auf der rechten Seite was tut, wechseltechnisch zuerst, weil Bundu war eigentlich wieder mal ein Schatten seiner selbst, ehrlicherweise. Da kam ja wenig. Also das meiste ging tatsächlich, wenn was kam, über Matsuda, der also wirklich so 2, 3 wirklich tolle Dribblings hatte. Also zumindest 2. Zweimal ist er sehr, sehr gut in den Strafraum reingezogen. Und ich muss ehrlich sagen, also da muss ich Titz wirklich also heute mal tatsächlich kritisieren. Also ich glaube, dass er mit diesem Wechsel tatsächlich einen Fehler gemacht hat. Ich hätte Bundu rausgenommen und hätte da dann vielleicht schon Jokota gebracht, damit man auf beiden Seiten tatsächlich auch effektiv jemanden hat, der da wirklich mal effektiv dribbeln kann. Dennis, du wiegst ein bisschen den Kopf hin und her. Du ja. Stimmst mir also tatsächlich nicht zu.
Nee, nicht so richtig. Also ich verstehe deinen Gedankengang, aber ich muss schon sagen, auch wenn Bundu vielleicht nicht in allen Situationen dann glücklich war oder mit jedem Pass so glücklich war, aber den kannst du immer anspielen und es ist scheißegal, wie der Ball kommt. Selbst irgendwie so ein Pressschlag von Noll, den holt der runter, da habe ich Maradona-Vibes. Also es ist Wahnsinn. Und der macht einfach, der strahlt ja Gefahr aus. Ne? Also das heißt, der ist dann Unruheherd mit Matsuda zusammen, der dann auch glänzen kann, weil Bundu dabei ist.
Gut, das darf man nicht vergessen. Ne? Geglänzt hat also, da in der ersten Halbzeit aber tatsächlich auch nur Matsuda. Das muss man ja, fairerweise dann auch sagen. Also ja, das, ich stimme Spieler dir durchaus zu. Da gab es auch einen langen Ball von Noll, den hat Bundu wunderbar wieder aus der Luft geholt und aber er war sehr glücklos, sagen wir es mal so. Also da war Matsuda schon deutlich auffälliger und da habe ich zumindest ein Loch auf der rechten Seite gesehen. Gut, nichtsdestotrotz hat es aber auch nicht verhindert, die gute Leistung von Matsuda, dass er in der 51. tatsächlich bei einem langen Ball von Kovnacki auf auf Winkler im Laufduell, sagen wir mal, sehr unglücklich aussieht. Oder was heißt, ein Laufduell war es eigentlich gar nicht. Ich glaube, er hat einfach den Raum völlig falsch eingeschätzt. Also da muss ich ehrlich sagen, das tut mir ein bisschen leid für Matsuda, aber das Tor geht ganz klar auf seine Kappe. Oder würdest du mir da widersprechen, Ferdi?
Nee, das ist einfach ein klarer Abwehrfehler. Und ich finde, heute war so ein bisschen das perfekte Spiel, auch wenn es ein Scheißspiel war, um so die Stärken und Schwächen von Matsuda zu sehen. Weil offensiv ist das brutal. Es gibt keinen Wingback in der zweiten Liga, der dir diese spielerische Qualität, der dir den Mut, diese Dynamik zum Tor auf den Platz bringt. Gibt es nicht. Und dafür liebt Christian Tietz ihn und dafür lieben wir ihn auch. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, ich meine, Matsuda war letztes Jahr in der dritten Liga defensiv nicht gut. Dass der jetzt auch bei allem guten Coaching nicht auf magische Weise zu einem super Abwehrspieler wird, ist auch klar. Das konnte man bisher ganz gut verschleiern, einfach weil wir selten in diese Situation gekommen sind, wo er der letzte Mann war, wo er wirklich viel verteidigen musste. Aber er ist halt einfach eine Schwachstelle gegen den Ball. Das kann man in Kauf nehmen. Das führt halt dann zu ärgerlichen Gegentoren wie heute. Ich glaube, im Großen und Ganzen überwiegt für mich trotzdem, überwiegen seine Qualitäten, überwiegt das, was er uns mit dem Spiel, im Spiel mit dem Ball gibt. Aber ja, das, ich weiß nicht, Olaf, ich habe dich noch nie Fußball spielen sehen, leider, aber
das ist auch besser so.
Und verteidigst du trotzdem besser als Matsuda da.
Danke.
So leid es mir tut. Und mein Kritikpunkt an Christian Tietz wäre da, dass er ihm einfach eine Absicherung an die Hand geben muss. Dann braucht Matsuda einen Verteidiger auf seiner Seite, der ihm das Leben einfacher macht, der weiß, wo er steht, der ihm aushilft. Und da würde ich einen Virgil Gita mit all seiner Erfahrung und Abgezocktheit dann doch als geeigneter sehen als ein Ime Okon, der sich schon auch einfach noch schwer tut, was Stellungsspiel betrifft. Deswegen Okon und Matsuda auf einer Seite macht Spaß, sind beides junge, talentierte Kicker, aber es ist dann doch es ist irgendwo auf dem schmalen Grat zwischen mutig und naiv, und heute war es ein bisschen naiv. Und
es ist heute definitiv gekippt. Ja, das ist richtig. Ja, da stimmte auch, also tatsächlich in der Situation, wenn ich sie mir ins Gedächtnis rufe, stimmte auch die Ordnung irgendwie nicht. Weil Matsuda stand da, glaube ich, im Endeffekt als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette irgendwie. Da hätte Okon eigentlich sein müssen. Oder Gita, Ferdi, ich spiele dir jetzt mal so ein bisschen den Ball zu, wenn Blank auf der linken Seite gespielt hätte und Gita rechts. Aber gut, da werden wir ja vielleicht eventuell im nächsten Spiel tatsächlich mal Änderungen sehen.
Das glaube ich allerdings auch. Also tatsächlich, weil auch Okon
muss, glaube ich. Ich denke,
das auch in der ersten Halbzeit so ein, zwei Situationen, wo es ja knapp war, wo er auch ein bisschen Glück hatte. Aber ich mag den auch super gerne. Es ist ein toller Spieler. Aber ich würde es auch so sehen, die beiden auf einer Seite ist dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr Harakiri.
Ja, das definitiv, da würde ich dir dann auch zustimmen. Ja, dieses Tor, ich glaube, das hat dann endgültig den Stecker ganz rausgezogen, so kam es mir zumindest vor. Es gab dann in der 62., also so 10 Minuten später, einen Dreierwechsel, da kam dann Udenne rein für Pichler, der sich wieder aufgerieben hat, heute nicht ganz so auffällig, aber trotzdem fand ich noch einer der besseren war, hat wieder viel, viel gezogen da vorne. Bundo ging, ja, ich muss sagen, leider endlich raus. Für heute war mir das ein bisschen zu spät eigentlich auch, hatte ich ja schon erläutert. Da kam dann Yokota. Matsuda ging auch raus. Okay. Kann man dann auch machen, war vielleicht nach dem Fehler auch ganz gut. Wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, Okon, Matsuda, rechte Seite. Vielleicht muss man da die Spieler auch so ein bisschen auch mal schützen. Das hat er mit Okon dann nicht gemacht. So viel kann man ja schon mal sagen. Aber gut, da kam dann noch Kellmann, den ich aber ehrlich gesagt dann auch, ich habe ihn mal zwar im Bild gesehen, in Großaufnahme, als mal irgendeine Ecke ausgeführt werden sollte, aber ansonsten habe ich von Kellmann auch in der zweiten Halbzeit nicht viel mitgekriegt. Es ging dann irgendwie überhaupt nichts mehr in Hannover. Es erinnerte mich tatsächlich wieder ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, es sitzt da wieder der Leite bei uns auf der Trainerbank. So sah das aus, was dann irgendwie in der zweiten Halbzeit noch gespielt wurde. Irgendwie haben sie es versucht, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und ja, Rehse hatte tatsächlich dann auch mal irgendwie einen guten Tag. Also das ist, kam wieder alles zusammen heute, ne? Also Leite,
ja, Stefan, ne? Leite Stefan ist Leitner da. Stefan Leitner hat halt auch genau heute herausgefunden, dass du Rehse mal auf den Flügel stellen kannst.
Ja,
ausgerechnet gegen uns.
Ja, ja. Bringt eine starke Flanke rein, von links nach innen. Ja, Kovnacki hält die Rübe hin. Weiß ich auch nicht, Zuordnung. Ja, okay, war auch ein bisschen... Aber wie gesagt, wir waren da sowieso schon so teilweise halb aufgelöst, was die Ordnung anbelangt, hatte ich das Gefühl. Köpft den dann, also ja, eigentlich war so ein bisschen so eine Kopie, glaube ich, vom letzten, war das Gita oder Kellmann? Kellmann-Tor, ja, genau, so ungefähr, so aus der Position hat ja Kellmann, glaube ich, letztes Mal auch getroffen. Ja, war dann gegen uns, stand es 0-2. Ja gut, dann war der Drops natürlich irgendwie vollständig gelutscht. Taibi kam noch rein für Aseko. Aseko mit Gelb dann schon vorbelastet. Muss, glaube ich, auch mal ein bisschen an seiner Selbstkontrolle arbeiten, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich denke mal, da hat er als junger Spieler auch noch ein bisschen was zu lernen. Taibi wieder umsichtig gespielt, aber irgendwie ging da auch überhaupt nichts mehr. Dennis... Die zweite Halbzeit dann noch im weiteren Verlauf, hast du in die Sofalehne schon gebissen und hast versucht, die Roten nach vorne zu schreien, oder?
Nee.
Nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt.
Ja, wollt ihr gar nicht. Das mit dem die Roten nach vorne schreien ist so eine Sache, weil meine Twins schlafen ja und wenn ich dann da komplett ausraste, dann ist das weder beim Freuen noch beim Verzweifeln.
Du kannst ja ins Kissen, schreien.
Das geht ja dann auch. Genau. Ja? Das, ich, also nach dem 2-0 war für mich die Nummer eigentlich auch durch. Da habe ich gedacht, ich glaube, dass, also gerade gegen so eine Leitl-Mannschaft wird es dann wahnsinnig schwer, weil die sich dann nach wie vor hinten reinstellen und einfach gucken, dass sie irgendwie Konter fahren und wir müssen dann anrennen und das habe ich nicht gesehen, dass das nochmal klappt. Also insofern war ich eigentlich eher schockiert zu sehen, wie wir Ecke um Ecke bekommen und nichts daraus machen und teilweise auch irgendwie nochmal spektakulär scheitern, wo ich mir denke, ja, ist auch, hätten jetzt auch noch eine Stunde länger spielen können und ne, wir hätten kein Tor geschossen.
Ja, da begann ja dann auch das Eckenfestival dann für uns. Ja. Also ja, man kann ihnen nicht absprechen, dass sie es nicht versucht hätten, aber Ferdi, warum kam dann nichts mehr? Ich meine, wir haben auch einen Rückstand gehabt im letzten Spiel gegen Kiel, wo wir dann einfach ja mehr oder weniger souverän weitergespielt haben. Nun gut, hat Kiel nicht so den Bus dann vorm eigenen Tor geparkt. Nach der eigenen Führung, so wie Berlin das heute, wie Hertha das heute gemacht hat, Ferdi, aber wie kann das passieren? Also was hast du da gesehen in der zweiten Halbzeit, was nicht funktioniert hat?
Ich wähle mal eine wenig analytische Erklärung. Manchmal hast du halt einfach einen Scheißtag. Und heute war so ein Scheißtag, wo irgendwo einfach das Glück gefehlt hat. Gegen Kiel kamen wir letztendlich auch durch zwei Standards zurück. Heute schlagen wir 15 Ecken rein. Die Mannschaft hat in der Zeit sicher nicht verlernt, wie man Ecken spielt. Und es passiert halt, bei einer haben wir so ein bisschen eine Chance. Also ganz viel Matchpech. Ein Gegner, der dann trotz allem auch einfach eine individuelle Klasse auf den Platz bringt. Und am Ende, gerade als es dann 1-0 oder auch irgendwann 2-0 Hertha stand, haben die halt genau ihr Spiel bekommen, was sie wollten. Die waren darauf eingestellt, dass sie kämpfen, dass sie tief stehen, dass sie alles wegverteidigen. Sie hatten dann auch noch einen guten Keeper. Also da kam heute einfach ein bisschen was zusammen, dass das Spiel irgendwie so an jeder Ecke so ein bisschen gegen uns lief. Und irgendwann hatte ich genau dasselbe Gefühl wie Dennis, die können jetzt auch noch eine Stunde weiterspielen. Ich finde, sie haben sich auch wirklich noch bemüht. Die haben es ja trotzdem versucht, die hatten Energie auf dem Platz. Aber nach dem 2-0 war das Spiel irgendwie tot. Und ich glaube, ich wusste jeder Hannoveraner, wie das heute endet.
Ja, es hat auch ein bisschen gebraucht, bis die Energie dann wieder kam. Ne? Also das war jetzt nicht so wie gegen Kiel oder so gut. Da war natürlich der Rückstand noch früher. Ne? Das war jetzt heute so ein bisschen, alles hat sich alles in der zweiten Halbzeit abgespielt. Da war dann vielleicht doch nicht mehr genug Zeit. Das kann man so ein bisschen subsumieren heute unter, Pleite, Pech und Pannen, würde ich sagen. Dennis, ich würde sagen, wir kommen ruhig mal schon mal so langsam zum Fazit. Ferdi hat es ja auch schon mal so ein bisschen ist ja auch schon so ins Fazit reingerutscht, weil ich möchte auch jetzt so langsam irgendwie Schluss machen. Es tut weh, da jetzt drüber zu sprechen. Aber Dennis, kannst du so ein bisschen dein Fazit zum Spiel dann auch nochmal geben, so und uns mal sagen, ja, wie du das, was du vielleicht auch mitnimmst und sagst, okay, vielleicht sogar ein Lerneffekt, ich weiß es nicht.
Naja, was nehmen wir mit aus dem Spiel? Wir nehmen die erste Halbzeit mit und auch große Teile der zweiten Halbzeit und müssen sagen, trotz dass wir verloren haben, wir haben schon Spiele gewonnen und deutlich beschissener gespielt als heute. Und das nehme ich mal positiv mit, weil ich finde, dass dieser Titz-Fußball funktioniert einfach weiterhin und die Mannschaft hat den verinnerlicht und da sollten wir uns auch nicht von zurückwerfen lassen, wenn wir jetzt mal ein Spiel verlieren. Und ich nehme positiv mit, wir haben den Rasen getauscht und keiner hat sich ein Kreuzband gerissen. Finde ich auch gut.
Das muss man auch kann man mal positiv so mitnehmen, ja.
Da hat es nicht dran gelegen am Rasen.
Ja, ja. Ja, Ferdi, bring mal dein schon angefangenes Fazit zu Ende. Guckst du trotzdem hoffnungsvoll in die weitere Zukunft? Ich meine, es werden jetzt nur noch 33 Siege statt 34, okay, aber reicht ja dann auch, ne, oder?
Ich wollte gerade sagen, können wir uns trotzdem leisten, die eine Niederlage, oder?
Genau.
Deswegen, ja, also ich glaube, an meiner Einstellung gegenüber Hannover und wie ich unsere Saison sehe, hat sich nicht viel geändert, weil das ist einfach genau die Art von Niederlage, die halt passieren kann, wenn man diese Art von Fußball spielt. Da kam heute einfach zusammen, dass wir auf einen gut eingestellten Gegner getroffen sind, der hat seine Chancen genutzt, wir nicht. Und dann geht es einfach in einer ausgeglichenen zweiten Liga, so gut wir spielen, auch mal schnell. Wir werden diese Art von Spiele bekommen, diese Niederlagen sind super ärgerlich, aber ich verliere viel lieber so und ärgere mich halt dann darüber und ärgere mich darüber, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben, als dass ich irgendeinem trostlosen 0-1 zuschaue. Deswegen scheiße gelaufen, scheiß Spiel, aber passiert. Und ich glaube, wir können heute schon den Finger in die eine oder andere Wunde legen. Wir können kritisieren, dass die Aufstellung ein bisschen in Teilen vielleicht naiv war, unsere Herangehensweise. Ich finde, wir haben zum Beispiel auch sehr, sehr schnell dann, glaube ich, als es 2-0 stand, alles aufgemacht, obwohl gefühlt noch irgendwie 20, 25 Minuten zu spielen waren. Deswegen, es war vielleicht halt ein bisschen extrem. Man kann sich überlegen, wie man Matsuda besser absichert, wie man dann auch einen Chakrun besser absichert. Aber das, was heute halt schlecht lief und was heute vielleicht für uns naiv ist, ist in vier anderen Spielen mutig und führt genau zu dem coolen Fußball, den wir sehen wollen. Deswegen blicke ich trotzdem optimistisch in die Zukunft und glaubt, dass wir heute die Mannschaft sind, die sich ärgert, aber langfristig, dass wir trotzdem uns den Glauben behalten sollten. Und zum Ende noch, ich bin echt nicht kein gehässiger Mensch und ich bin auch kein ungern ein schlechter Verlierer. Was mich heute tierisch genervt hat, waren dann an einem Punkt die Hertha-Fans, die dann irgendwann so, ihr könnt nach Hause gehen oder sowas gesungen habt. Klar, das macht jede Fanbase, finde ich auch vollkommen okay. Hat mich in dem Moment aber trotzdem genervt, weil das Hannover-Publikum heute sehr, sehr fair war gegenüber der Hertha-Fangemeinde. Deswegen, ja, vielleicht sind wir heute die Mannschaft, die in die Röhre schaut, aber viel Spaß mit Stefan Leitl. Schaut, dieser Fußball wird nicht immer so gut funktionieren. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Ja, 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 wir sind noch Erster, können eventuell so, denn Elversberg morgen gewinnt, vielleicht auch noch, glaube ich, auf den zweiten Platz dann abrutschen. Aber ich denke mal, das fasst es alles so ganz gut zusammen. Ich denke, Tietz wird gesehen haben, wo es vielleicht Stellschrauben gibt, an denen man dann fürs nächste Spiel nochmal drehen kann. Ich kann auch gar nicht so generell so viel kritisieren. Ich meine, Ferdi, du hast es ja eben auch schon gesagt, das ist halt so ein Spiel, da hast du halt mal ein bisschen Matchpech und irgendwie läuft es halt an manchen Stellen einfach mal nicht ganz so rund und dann kriegst du halt so ein Spiel nicht nach Hause, dann verlierst du halt. Und ich glaube aber auch, ich hab über weite Strecken guten Fußball gesehen und ich denke, den werden wir auch noch weiterhin sehen. Wir werden ja am nächsten Wochenende, wenn ich das richtig sehe, dann müssen wir nach Dresden fahren am 21. Und da hoffe ich natürlich dann auch auf einen Auswärtssieg und dass es da keinen Knick gibt. Ja, für heute hilft uns nur Mund abputzen, weitermachen. Wir sind natürlich enttäuscht, aber wir bleiben natürlich weiter dabei, denn 96 ist nun mal unsere Leidenschaft. Die schafft manchmal auch ein bisschen Leiden, aber das wissen wir ja auch. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt einfach mal. Wir konnten gar nicht so dirty werden eigentlich, weil so viel dirty gab es gar nicht. Aber schlaft trotzdem alle gut. Oder wenn ihr uns hört, habt ihr wahrscheinlich hoffentlich gut geschlafen, je nachdem. Und wir bleiben weiter am Ball. Wir hören uns natürlich unter der Woche wieder mit einer neuen regulären Folge. Und wir werden uns auch nächstes Wochenende wieder mit einem Quick and Dirty bei euch melden. Alles klar, niemals allein. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.